Stell dir mal vor, du lebst im Jahr 1742. Und da baut jemand einen massiven Wolkenkratzer aus Holz, direkt auf einen sumpfigen Untergrund.
Also im Grunde ein statischer Albtraum.
Absolut. Und nicht nur das, er lässt von seinen Handwerkern eine Decke installieren, die quasi die Schwerkraft aufhebt.
Okay.
Und das ist das Verrückteste, er versteckt einen lärmenden, dreckigen Bauernhof direkt unter einem lichtdurchfluteten, barocken Luxustanzsaal.
Das klingt nach sehr starken Kontrasten.
Total. Aber warum das alles? Naja, weil in diesem einen einzigen Gebäude die gesamte Gesellschaftsordnung, die Wirtschaft und die Ingenieurskunst des 18. Jahrhunderts unter einem gigantischen Dach eingesperrt waren.
Wahnsinn.
Willkommen zu unserer heutigen architektonischen Spurensuche. Wir haben diesen Deep Dive heute ganz speziell für dich zusammengestellt, weil er einfach perfekt zeigt, wie man Geschichte lesen kann, ohne auch nur ein einziges Buch aufzuschlagen. Man muss sich eigentlich nur das richtige Gebäude anschauen.
Genau. Und unser Fokusobjekt für diese Untersuchung stammt aus einer sehr präzisen lokalhistorischen Quelle. Wir stützen uns heute nämlich exklusiv auf das Plüderhäuser Geschichtsblatt Nummer 28.
Richtig.
Das wurde von Dieter Fritz recherchiert und verfasst. Und er hat sich da einem echten monumentalen Bauwerk gewidmet, dem ehemaligen Gasthof zum Goldenen Löwen in Plüderhausen.
Nur dieser eine Gasthof?
Exakt, wir blenden heute ganz bewusst alles andere aus. Wir sezieren wirklich nur diesen einen Fachwerkbau, weil, also wir wollen verstehen, was uns dicke Eichenbalken und ein, ja, aus der Not geborener Keller über Macht, Naturkatastrophen und den Alltag vor knapp 300 Jahren verraten können.
Bevor wir aber sozusagen durch das barocke Hauptportal dieses Giganten schreiten, müssen wir klären, warum der überhaupt gebaut wurde. Denn ein fünfstöckiges Fachwerkhaus mit einer Grundfläche von, ich glaube, 435 Quadratmetern,
Ja, genau.
sowas zieht man 1742 nicht hoch, nur weil einem an einem Dienstagnachmittag langweilig ist.
Definitiv nicht, nein.
Da gab es eine Vorgeschichte. Und die riecht im wahrsten Sinne des Wortes nach verbrannter Erde.
Die Quelle beschreibt da nämlich archäologische Spuren einer massiven Brandkatastrophe. Richtig. Also, wir wissen aus alten Dokumenten, dass an exakt dieser Stelle schon 1727 ein sogenannter Löwengasthof stand.
Ah, okay. Es gab also einen Vorgängerbau.
Genau. Der damalige Besitzer, das war ein gewisser Melchior Schnabel, der vermachte das Anwesen seinem Sohn Thomas. Und der veranschlagte Wert lag bei beachtlichen 1800 Gulden.
Wow, 1800 Gulden.
Ja, das war für damalige Verhältnisse wirklich ein enormes Vermögen. Also ein extrem solider, hochprofitabler Betrieb.
Aber der ist nicht stehen geblieben.
Nein, spätere Untersuchungen des Bodens rund um den heutigen Bau zeigten dicke Brandschutzschichten im Erdreich.
Oh je.
Ja, und im hinteren, tieferen Teil des Kellers, der stammt noch vom Vorgängerbau, da sind die massiven Natursteine bis heute tiefschwarz vom Ruß.
Krass. Das muss also ein absolutes Inferno gewesen sein. Alles, was dieser Thomas Schnabel besaß, brannte wirklich bis auf die Grundmauer nieder.
Ein totaler Ruin, ja.
Und jetzt kommt für mich der Punkt, wo die Psychologie von diesem Bauherrn wahnsinnig spannend wird. Normalerweise würde man ja nach so einem Schicksalsschlag versuchen, naja, irgendwie pragmatisch und vor allem kosteneffizient wieder aufzubauen.
Würde man denken, ja.
Aber der Typ tat das absolute Gegenteil. Laut der Dendrochronologie, also der Untersuchung der Jahresringe von dem verbauten Holz, wurde exakt im Jahr 1742 das Holz für den Neubau geschlagen.
Richtig.
Und dieser Neubau war eben kein pragmatischer Ersatz. Das war ein architektonischer Kraftakt. 17 Meter Firsthöhe,
Wahnsinn.
5 Fachwerkgeschosse, davon 2 riesige Vollgeschosse und 3 gigantische Dachgeschosse.
Die Dimensionen sprengten für eine kleine Ortschaft im Remstal wirklich komplett jeden Maßstab.
Absolut.
Aber weißt du, was noch viel aussagekräftiger ist als die reine Höhe, ist eigentlich das Material, das dort verbaut wurde.
Okay.
Wir sprechen hier von extrem kräftig dimensioniertem Eichenholz. Die Quelle dokumentierte massive Eichenschwelen mit einem Querschnitt von 30 mal 35 Zentimetern.
Das ist riesig.
Und die Eckpfosten, also die wichtigsten tragenden vertikalen Elemente, die maßen 40 mal 40 Zentimeter. Massivste alte Eiche.
Und genau das ist der Punkt, an dem ich beim Lesen wirklich gestolpert bin. Eiche war doch im 18. Jahrhundert nicht gerade das billigste Baumaterial, oder?
Überhaupt nicht.
Wenn ich an diese Zeit denke, dann denke ich an Protoindustrialisierung, überall rauchten Glashütten, Salinen, Eisenschmelzen. Die brauchten doch alle Unmengen an Holz für ihre Feuer.
Ganz genau, der Wald war damals quasi leer geholzt.
Eben. Warum verschwendet dann jemand in einer echten Ressourcenkrise derart gigantische Mengen an wertvollem Eichenholz für einen, naja, simplen Gasthof?
Naja, weil es eben kein simpler Gasthof war. Und diese angebliche Verschwendung, das war eine knallharte wirtschaftliche Kalkulation.
Okay, wie meinst du das?
Also in einer Zeit, in der Eichenholz extrem teuer und knapp war, genau durch diesen enormen Bedarf der frühen Industrie, schickte der Bauherr mit diesen 40er-Pfosten eine extrem klare Botschaft.
Ein Flex?
Exakt. Er demonstrierte nicht nur seinen Reichtum, sondern sichtbare Kreditwürdigkeit.
Ah.
Es gab ja keine digitalen Bonitätsprüfungen oder sowas. Dieses überdimensionierte Holz zeigte jedem durchreisenden Händler oder hochrangigen Beamten sofort, dieser Wirt ist liquide.
Macht Sinn.
Eure wertvollen Waren, eure Pferde, euer Geld, das ist hier absolut sicher. Er hat sein Kapital sprichwörtlich in die Fassade investiert.
Das ist echt ein faszinierender Gedanke. Er nutzt die Knappheit der Ressource einfach als Marketinginstrument. Und er hat das Holz ja auch nicht versteckt, oder?
Nein, im Gegenteil.
Die Quelle erwähnt da ja explizit, dass dieser Bau in die Spätphase des alemannischen Fachwerksbaus fällt. Wenn ich jetzt heute als Laie vor so einem Haus stehe, was genau bedeutet das?
Also der alemannische Fachwerkbau ist im Grunde die totale Zurschaustellung des statischen Skeletts. Es geht nicht darum, Wände zu bauen und das Holz nur als unsichtbaren Rahmen zu nutzen.
Sondern?
Die Konstruktion selbst ist das Ornament. Du siehst da eine sehr enge Stellung dieser massiven Pfosten, du siehst komplexe Verblattungen, Verzapfungen und vor allem siehst du oft eine sogenannte doppelte Stockwerksfette.
Doppelte Stockwerksfette, was ist das?
Das bedeutet, dass die horizontalen Balken, die die Stockwerke voneinander trennen, doppelt ausgeführt und massiv sichtbar nach außen getragen wurden.
Ah, okay, das sieht man also richtig von der Straße aus.
Genau. Und bald nach 1742 änderte sich der Zeitgeist. Da begann man in vielen Regionen das Fachwerk als arm zu betrachten.
Man hat es versteckt.
Richtig. Unter dicken Putzschichten, um Steinbauten zu imitieren. Aber der Löwenwirt, der wollte, dass wirklich jeder die Struktur und dieses unglaublich teure Eichenholz seines Palastes sieht.
Okay, er hat also das Geld und, naja, auch das Ego für diesen Wolkenkratzer aus Holz. Aber Geld setzt die Gesetze der Physik halt nicht außer Kraft.
Leider nein.
Wenn man ein 17 Meter hohes, extrem schweres Gebäude baut, dann braucht man ein verdammtes Fundament. Und hier offenbart die Quelle von Dieter Fritz ein echtes geografisches und statisches Drama.
Das kann man so sagen.
Lass uns mal ganz unten im Keller anfangen. Dieser Wölbekeller war fast 15 Meter breit, lag quer zur Hausachse, aber, und das hat mich beim Lesen völlig irritiert, er ragte gut 1,5 Meter in das Erdgeschoss hinein. Man baut doch keinen Keller, über den man im Erdgeschoss quasi erstmal drüber steigen muss. Warum gräbt man den nicht einfach tiefer in die Erde?
Weil die Natur im Jahr 1742 das schlichtweg nicht zuließ. Wir müssen uns die Topographie des Remstals damals wirklich völlig anders vorstellen als heute.
Okay, inwiefern?
Die Rems, also der Fluss, der direkt an Plüderhausen vorbeifließt, der war noch nicht in so ein künstliches, tiefes Bett gezwängt. Die Flussaue war sehr dynamisch, ist 1,5 Meter höher. Und das hatte zur logischer Konsequenz, dass auch der Grundwasserspiegel massiv höher stand.
Au, wenn die also tiefer gegraben hätten.
Dann hätten sie im Grunde einen unterirdischen Swimmingpool gebaut. Das Grundwasser wäre sofort durch die Wände gedrückt.
Sie waren also von unten durch das Wasser buchstäblich eingeklemmt.
Richtig. Der Gewölbescheitel des Kellers musste zwingend nach oben ausweichen und ragte somit in das Erdgeschoss. Aber das Wasser war nur ein Teil des Problems.
Da gab's noch mehr.
Der Untergrund an so einer Flussfurt ist weich, lehmig und extrem instabil. Aus der Quelle wissen wir, dass der Baugrund für diesen gigantischen Neubau teilweise künstlich aufgefüllt werden musste.
Und das ist schlecht für so ein schweres Gebäude.
Genau. Dieser weiche, aufgeschüttete Boden reagierte sofort auf das enorme Gewicht von dem Eichenholz und den Steinen. Der ältere Kellerteil, der ja den Brand überstanden hatte und in den Neubau integriert wurde, der sackte unter den neuen Lasten um gut 30 Zentimeter ab.
30 Zentimeter? Das ist gewaltig.
Ja. Die Zimmerleute und Maurer, die kämpften also permanent gegen einen weichen, sinkenden Untergrund an.
Sie bauten dieses massive Statussymbol also faktisch auf einen Schwamm. Wahnsinn. Und das macht die Ingenieursleistung, die sich weiter oben abspielt, ja eigentlich nur noch absurder.
Oh ja.
Lass uns über das Obergeschoss sprechen, die Belletage. Dort gab es einen Gastraum für die feinen Herrschaften. Und dieser Raum war gigantisch. 12,2 Meter lang und 7,2 Meter breit.
Ein gewaltiger Saal.
Und jetzt kommt das statische Rätsel für mich. In diesem kompletten Raum gab es keine einzige stützende Säule.
Keine einzige?
Warte mal, ein über 12 Meter langes hölzernes Deckengewölbe im Jahr 1742. Stahlträger gab es nicht. Und wenn sie einen Steinbogen von unten gemauert hätten, um das Gewicht abzufangen, dann hätten sie ja den Fußboden des darüberliegenden Dachgeschosses komplett ruiniert.
Richtig.
Und auf dieser Decke lastete das Gewicht von drei gigantischen, voll beladenen Dachgeschossen. Wie, also ganz ehrlich, wie bricht das nicht sofort nach innen zusammen?
Hier kommen wir zu einer der wirklich brillantesten Lösungen der vormodernen Zimmerei.
Okay, erklär mir das.
Also, wenn du eine Distanz von 12 Metern nur mit Holzbalken überspannst, biegt sich das Holz durch die Schwerkraft unweigerlich in der Mitte durch. Besonders unter Last.
Klar.
Die physikalische Lösung der Zimmerleute war es jetzt, die Lastabtragung einfach umzukehren. Wenn man von unten keine Säule stellen darf, weil der Herr Bauherr ja einen freien, ungestörten Tanzsaal wünscht, dann muss man die Decke eben von oben aufhängen.
Aufhängen?
Ja. Sie bauten ein sogenanntes Hängewerk.
Ein Hängewerk? Wie genau funktioniert dieser physikalische Mechanismus?
Wir müssen uns das wie eine versteckte Brückenkonstruktion vorstellen. Im ersten Dachgeschoss, also direkt über diesem großen Saal, errichteten die Zimmerleute eine massive dreieckige Holzkonstruktion.
Okay, ein Dreieck ist stabil.
Genau. Die leitete die Last auf die tragenden Außenwände des Gebäudes ab. Und von dieser Dachkonstruktion ließen sie dann mächtige vertikale Holzbalken, die sogenannten Hängesäulen, nach unten ragen.
Aha.
Und an das untere Ende von diesen Säulen wurde ein gewaltiger horizontaler Balken montiert, der Unterzug. Dieser Unterzug verlief unterhalb der eigentlichen Deckenbalken des Saals.
Verstehe.
Die Decke lag also nicht auf Mauern auf, sondern sie wurde von diesem Unterzug gefasst. Und die Hängesäulen zogen das gesamte Gewicht der Decke nach oben in den Dachstuhl. Man wandelte hier Druck in Zugkraft um.
Das ist unglaublich. Sie haben da buchstäblich das Prinzip von einer modernen Hängebrücke genutzt, es aber komplett unsichtbar in die Dachkonstruktion von so einem, ja, Schwarzwalddorf-Äquivalent integriert.
Genau so ist es.
Und das alles nur, weil die Funktion, nämlich ein riesiger repräsentativer Raum ohne störende Säulen, absolute Priorität hatte. Die Architektur ordnete sich also völlig dem gesellschaftlichen Zweck unter.
Ein architektonischer Beweis für den Status.
Womit wir bei der Frage wären: Wer hielt sich eigentlich in diesem Raum auf? Wir haben uns jetzt die Statik angesehen und die Eichenpfosten, aber was passierte eigentlich in diesem Gebäude?
Naja, wenn wir die Nutzung der Stockwerke analysieren, dann betrachten wir im Grunde ein vertikales Soziogramm der damaligen Zeit.
Ein vertikales Soziogramm?
Ja, der Goldene Löwen war ein komplett in sich geschlossenes wirtschaftliches Universum.
Und um dieses Universum zu begreifen, stelle ich mir super gerne den akustischen und olfaktorischen Kontrast vor, der da geherrscht haben muss. Es war ja eigentlich ein Albtraum für die Sinne, je nachdem, auf welcher Etage man stand.
Absolut.
Fangen wir mal ganz unten im Erdgeschoss an. Laut der Quelle gab es dort nämlich keinerlei Wohnraum für Menschen. Das war eine reine Maschinerie.
Genau.
Es gab Remisen für die Kutschen und massiv Platz für Pferde. Und das Wichtigste, es gab eine 100 Quadratmeter große Tenne, also eine Scheune direkt im Haus, da wurde im Winter das Getreide gedroschen.
Und wir dürfen das Dreschen im 18. Jahrhundert wirklich nicht romantisieren.
Überhaupt nicht, nein.
Das bedeutete, dass Tagelöhner und Knechte stundenlang mit schweren hölzernen Dreschflegeln auf die Korngarben einschlugen, um die Körner aus den Ähren zu lösen.
Das muss ohrenbetäubender Lärm gewesen sein.
Oh ja, der Staub schnürte einen regelrecht die Kehle zu. Da unten herrschten der beißende Geruch von Pferdemist, der Schweiß der harten körperlichen Arbeit und eben dieses permanente Schlagen der Flegel auf den Holzboden.
Und genau das meine ich. Und jetzt stell dir vor, gehst du nur eine einzige hölzerne Treppe nach oben, vielleicht 3 Meter Höhenunterschied, und betrittst die Belletage. Das Obergeschoss.
Eine andere Welt.
Plötzlich stehst du in diesem 12 Meter langen, stützenlosen Saal. Du siehst große, gleichmäßige Barockfenster auf der Südseite, durch die die Sonne fällt. Nebenan ist ein 70 Quadratmeter großer Tanzsaal.
Mhm.
Und in der Küche sind dicke, feuerfeste Sandsteinplatten verlegt. Man hatte ja schließlich aus der Katastrophe von 1727 gelernt.
Richtig.
Hier flaniert die Wirtsfamilie. Hier trinken reiche Kaufleute Wein und besprechen Verträge. Die Architektur dieses Hauses hat buchstäblich die wohlhabende Oberschicht von der harten, lauten, stinkenden Realität der Unterschicht isoliert, obwohl sie sich im exakt selben Gebäude befanden.
Das ist ein exzellenter Punkt. Die Deckenkonstruktion, über die wir gesprochen haben, die hielt ja nicht nur das Gebäude zusammen, sie trennte eben wirklich zwei völlig verschiedene Welten voneinander.
Wahnsinn.
Und dieser vertikale Klassenunterschied, der setzte sich nach oben hin ja noch weiter fort. Wenn man von der Beletage weiter nach oben stieg, ins erste Dachgeschoss, dann ließ man den Barockluxus sofort wieder hinter sich.
Das war dann die Etage für das Personal und, naja, die Reisenden zweiter Klasse, oder?
Genau. Dort befanden sich die Kammern für Knechte und Mägde und die Quelle erwähnt auch durchziehende Handwerksburschen, die auf der Walz waren.
Und wenn man an ein Ziegeldach im Sommer denkt, da gab es ja keine Isolierung. Tagsüber heizte sich das auf wie ein Backofen, nachts fror man sich abhut.
Ein hartes Leben.
Aber selbst die hatten es noch gut im Vergleich zu dem, was in den Etagen darüber passierte.
Naja, das zweite und das dritte Dachgeschoss waren dann reine Logistikzentren. Dort oben gab es gigantische, stützenlose Räume von teilweise 10 mal 30 Metern Ausdehnung.
10 mal 30 Meter? Nur im Dach?
Ja. Und diese Flächen dienten ausschließlich dazu, Heu und die Korngaben der Felder einzulagern. Man nutzte das Volumen des riesigen Daches als landwirtschaftlichen Speicher.
Okay.
Im Winter, wenn die Ernte eingefahren war, wurden diese Garben dann Stück für Stück durch Luken nach unten in die Tenne geworfen, wo die Knechte sie dann ausdroschen, wie wir vorhin besprochen haben.
Das Gebäude war also wirklich eine perfekt verzahnte Maschine. Es war Gastronomie, Hotel, Pferdestall, Getreidespeicher und Verarbeitungsanlage in einem.
Exakt. Der Wirt brauchte diese Landwirtschaft zwingend, um seine Gäste und seine Pferde zu ernähren.
Es war ein komplett autarker Konzern. Und wie jeder gute Konzern beschränkte der sich natürlich nicht nur auf sein Hauptquartier. Das Gelände um den Goldenen Löwen herum war ja riesig.
Sehr weitläufig, ja.
Die Quelle von Dieter Fritz richtet den Blick nämlich auch nach draußen auf die Nebengebäude. Und hier wird aus der Geschichtsanalyse eigentlich eine echte archäologische Detektivarbeit.
Ja, auf dem Areal gab es eine Vielzahl von funktionalen Gebäuden, die dieses Universum am Laufen hielten. Da waren eigene Brunnen zur Wasserversorgung, ein Brennhäuschen für die Schnapsdestillation und ein bemerkenswertes Kellerhaus.
Kellerhaus?
Ja, in dessen Türsturz war die Jahreszahl 1592 eingemeißelt. Das zeigt, dass der Bauherr von 1742 alte Strukturen, die den Brand oder den Zahn der Zeit überlebt hatten, pragmatisch recycelte und einfach in sein neues Imperium integrierte.
Clever! Mich hat ja das Waschhaus auf dem Hof total fasziniert. Die Quelle beschreibt das als massiven Bau aus Sandsteinquadern, allseitig kantig behauen und perfekt geglättet.
Mhm.
Und über der Tür prangt die Jahreszahl 1849, zusammen mit dem Zeichen eines Steinmetzes Pickel, Krönel und Winkel. Aber Dieter Fritz schaut eben genauer hin.
Richtig.
Er analysiert das Mauergefüge und gleicht es mit alten Erbverträgen ab. Und er kommt zu dem Schluss, dass das Gebäude selbst deutlich älter sein muss, als dieser Türsturz suggeriert.
Die Steine erzählen da oft eine andere Geschichte als die Jahreszahl über der Tür, das stimmt.
Ja, aber das mit Abstand größte Rätsel auf dem gesamten Areal, die Geschichte, die mich wirklich am meisten gepackt hat, ist das Mysterium um den sogenannten Langen Stall.
Oh ja.
Das ist tatsächlich der Moment, wo historische Dokumente und moderne Spatenstiche aufeinandertreffen.
Erzähl mal. Also aus alten Verträgen und einer Urnummernkarte aus dem Jahr 1831 geht hervor, dass auf der anderen Straßenseite, direkt an der Rems, ein enormer Stallbau stand. Wir sprechen von 30 Metern Länge und 10 Metern Breite.
Das ist keine kleine Hütte für zwei Kühe.
Nein, das ist eine massive Logistikhalle für Zugtiere. Aber, und das ist spannend, wenn man auf die nächste historische Karte von 1864 schaut.
Also in die Zeit, nachdem die Eisenbahnlinie durch das Remstal gebaut wurde.
Exakt, nachdem sich die Transportwege revolutionierten. Auf dieser Karte ist dieser riesige Stall plötzlich spurlos verschwunden. Dort war nur noch ein Garten eingezeichnet.
Genau, und jetzt spulen wir vor in die Gegenwart. Dieter Fritz, der Autor unseres Geschichtsblattes, beschließt nämlich, auf genau diesem modernen Gartengrundstück eine Garage zu bauen.
Ein unglaublicher Zufall.
Er rückt mit dem Bagger an, fängt an zu graben und plötzlich stößt er auf massive Fundamente. Exakt an der Stelle und in den Dimensionen, die auf der Karte von 1831 verzeichnet waren, findet er die Grundmauern dieses verschwundenen Stalls.
Er hat die Karte auf dem Schreibtisch und den Beweis direkt in seiner Baugrube.
Ja, das wirft aber eine immense Frage auf. Ein Stall von 30 mal 10 Metern, warum zum Teufel brauchte ein einzelner Wirt so unfassbar viele Pferde?
Hier müssen wir die wirtschaftlichen Zusammenhänge der damaligen Logistik verstehen. Der Wirt leistete sogenannte Spanndienste für die Obrigkeit und für Händler.
Spanndienste?
Ja. Das war nicht einfach nur eine Gefälligkeit, das war ein hochprofitables Flaschenhalsmonopol. Wir haben vorhin die Topographie der Remsfurt angesprochen. Der weiche, morastige Boden, die Steigungen.
Genau.
Wenn schwer beladene Handelswagen oder herrschaftliche Kutschen durch dieses Tal mussten, blieben sie im Schlamm der Furt oder an den unbefestigten Steigungen schlichtweg stecken.
Die kamen da nicht durch.
Richtig. Die eigenen Pferde der Fuhrleute schafften das einfach nicht. Und der Löwenwirt hielt in diesem gigantischen Stall frische, extrem starke Zugpferde bereit.
Ah.
Die spannte er gegen teures Geld vor die Wagen, um sie durch diesen geografischen Engpass zu ziehen. Wer durch Plüderhausen wollte, kam an seiner Logistik im Grunde kaum vorbei.
Das ist brillant. Er war quasi der Abschleppdienst und die Mautstation in einem. Aber diese enormen Stallkapazitäten haben im Ort ja noch zu einer anderen, sehr hartnäckigen Legende geführt, oder?
Ja, das stimmt.
Man erzählte sich immer wieder, der Goldene Löwen sei eine offizielle Poststation der berühmten Turn- und Taxischen Postkutschen gewesen. Und bei so vielen Pferden macht das ja eigentlich auch irgendwie Sinn.
Es klingt logisch, ja. Und es ist natürlich eine wunderbare Geschichte für jeden Lokalpatrioten. Aber hier beweist Dieter Fritz enorme wissenschaftliche Disziplin.
Inwiefern?
Er zieht eine ganz klare Grenze zwischen archäologischer Kapazität und historischem Fakt. Die Steine und die Grundmauern des langen Stalls, die beweisen uns zweifellos, dass dort Dutzende Pferde standen.
Okay.
Und die alten Verträge belegen das lukrative Geschäft dieser Spanndienste. Aber, und das ist der absolut entscheidende Punkt, in keinem einzigen offiziellen Dokument, in keinem Archiv findet sich bisher auch nur ein einziger schriftlicher Beweis dafür, dass dort jemals offiziell Turn- und Taxische Postkutschenpferde stationiert waren.
Das heißt also, solange der Stempel auf dem Papier fehlt, bleibt es eine Legende. Auch wenn der Stall noch so riesig war.
Ganz präzise. Man darf sich von der schieren Größe der Infrastruktur nicht dazu verleiten lassen, Thesen als Fakten zu verkaufen.
Richtig.
Der Autor benennt den Mythos in seinem Geschichtsblatt, aber er deklariert ihn ganz klar als unbelegt. Das ist saubere, methodische, historische Arbeit. Wir interpretieren eben nur das, was wir durch Quellen oder Grabungen beweisen können.
Okay, fassen wir mal zusammen, was wir heute alles ausgegraben haben. Wir haben gesehen, wie aus der Asche eines niedergebrannten Wirtshauses von 1727 ein absoluter Gigant emporstieg.
Ein Meisterwerk, ja?
Ein fünfstöckiges Fachwerkmonster, mit dem ein wohlhabender Wirt der Welt seine Kreditwürdigkeit über 40 cm dicke Eichenbalken regelrecht ins Gesicht schrie.
Ein Statement aus Holz.
Wir haben gesehen, wie die Zimmerleute auf morastigem Grund eine Decke im Dachstuhl aufhängten, um die physikalischen Gesetze für einen elitären Tanzsaal zu beugen. Und wir haben gehört und gerochen, wie unten im selben Haus die Pferde stampften und die Dreschflegel knallten, während oben der teure Wein floss.
Und genau deshalb sind diese lokalhistorischen Untersuchungen wie eben das Plüderhäuser Geschichtsblatt Nummer 28 von so unschätzbarem Wert.
Absolut.
Wir lernen daraus, dass historische Architektur nie einfach nur, naja, hübsch oder romantisch ist. Ein Fachwerkhaus ist kein reines Fotomotiv für Touristen.
Definitiv nicht.
Wenn man die Methodik anwendet, über die wir heute gesprochen haben, dann wird jedes Gebäude zu einem lesbaren Code. Wenn du das nächste Mal durch eine Altstadt gehst und dir die Holzbalken ansiehst, die Lage der Kellerfenster analysierst oder die Raumhöhen vergleichst, dann siehst du keine toten Steine mehr.
Was sehe ich dann?
Du siehst die Verteilung von Reichtum. Du siehst die Kämpfe gegen den Grundwasserspiegel. Und du siehst die harten Trennlinien der Gesellschaftsschichten. Du verstehst die Ökonomie einer Zeit, lange bevor es moderne Banken gab.
Das ist wirklich ein mächtiges Werkzeug für den Alltag. Man läuft danach ja buchstäblich mit einem Röntgenblick durch alte Städte. Aber ein Gedanke lässt mich seit der Lektüre dieser Quelle einfach nicht los. Und den möchte ich dir zum Schluss noch mitgeben.
Da bin ich gespannt.
Wir haben heute gesehen, wie detailliert, wie intim wir die Klassengesellschaft und die Wirtschaft von 1742 aus einem einzigen Gebäude, dem Goldenen Löwen, herauslesen konnten. Die Trennung von Lärm und Luxus, das Monopol der Logistik, all das.
Ja.
Stell dir nun mal vor, es vergehen 300 Jahre. Künftige Archäologen graben im Jahr 2326 die Fundamente unserer heutigen Gebäude aus.
Okay.
Vielleicht finden sie die Ruinen eines Fast-Food-Restaurants mit einem gepflasterten Ring drumherum für Autos, aus denen nie jemand ausgestiegen ist. Oder sie graben ein fensterloses, 100.000 Quadratmeter großes Amazon-Logistikzentrum auf einer grünen Wiese aus.
Das ist ein wildes Bild.
Aber überleg mal, welche Rückschlüsse werden diese künftigen Historiker anhand unserer Raumnutzung auf unsere gesellschaftlichen Hierarchien ziehen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Werden sie die einsamen Pausenräume der Lieferfahrer neben den hochtechnisierten Packstationen genauso deuten, wie wir die heißen Knechtskammern unterm Dach gedeutet haben? Werden sie unsere Gesellschaft, unsere Effizienz und unsere Ungleichheiten anhand von, naja, Stahlhallen und Driven-Schaltern genauso gut verstehen, wie wir durch dieses eine Haus den Löwenwirt verstanden haben?
Eine faszinierende Vorstellung.
Ein Gedanke, den man bei der nächsten Autofahrt vielleicht einfach mal sacken lassen kann. Das war unser Deep Dive, unsere architektonische Spurensuche für heute. Danke fürs Zuhören und denk immer daran, die Wände um dich herum schweigen nie. Du musst nur lernen, ihre Sprache zu verstehen.